Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Willkommen bei dem besten Podcast der Welt.
Über die 80er Jahre.
Über die 80er Jahre. Ich finde auch grundsätzlich, also, aber naja, gut, also wie ihr merkt, also Tiefstapeln ist jetzt nicht nur unser Ding hier. Fühlt euch zu Hause. Wir haben mal wieder ein schönes Thema für euch rausgesucht. Wir haben damit vor kurzem begonnen und uns einfach mal so die Frage gestellt: Was macht eigentlich der oder die? Versuchen der Sache mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Jeder von uns hat sich drei Personen ausgesucht. Wir wissen jetzt beide selber nicht, wer was ausgesucht hat. Deswegen ist das spannend,
Genau.
vielleicht.
Ja, also was macht eigentlich Folge 2? Die erste haben wir ja auch schon aufgenommen gehabt, ist auf gute Resonanz bei euch gestoßen, also machen wir weiter. Wie immer starten wir mit den Lügen und Wahrheiten. Und ich habe mir zu den dreien, die ich ausgesucht habe, jeweils eine Lüge und Wahrheit einfallen lassen. Und zwar habe ich da den Herrn Limahl, der wurde 1983 von den restlichen Mitgliedern von Catch-A-Gogo gefeuert. Sie überließen es jedoch ihrem Management, das zu tun. Und die hat nichts Besseres zu tun, als Limahl am Telefon zu feuern in einem 30-Sekunden-Anruf.
Das ist sehr, sehr schön, weil den hatte
Nein.
ich auch. Also,
Das
das
fängt ja
fängt
schon
schon hier
super an,
super
ja.
an wieder. Ja, aber das ist ja schön. Dann können wir uns wenigstens noch mal ein bisschen detaillierter über Limahl
Ja.
unterhalten. Auch über die schöne Geschichte, die sich mit Giorgio Moroder
Ja.
zugetragen hat. Es ist ja auch nicht weiter schlimm, aber da seht ihr, wie unprofessionell das
Nee,
hier zugeht.
Moment,
Und
Moment.
deswegen.
Es gibt einen Geschichtspodcast, Geschichten aus der Geschichte, der lebt davon, dass der eine nicht weiß, was der andere ihm erzählt. Insofern, das kann man hier auch machen. Ja, gut. Also, dann haben wir den ersten schon mal gleich. Dann weißt du wahrscheinlich auch die Antwort. Wenn nicht, hast du nicht gut recherchiert. Kommen wir zum zweiten Lüge und Wahrheit. Radost Bokel, die kennt er ja noch von Momo. Um die geht's auch. Und deren Single Frei zu sein, die hat mal Musik gemacht, hat es 2004 in die Top 10 der deutschen Singlecharts geschafft. Sie blieb aber eine One-Hit-Wonder.
Ist mir nicht bekannt, aber interessant.
Und dann habe ich als dritte Person Icy Gulp. Den kennt er noch von Breakdance. Da hat Christian ja mal einen schönen Rant zu abgelassen. Er ist als Schauspieler sehr aktiv. Der eine oder andere wird wissen, dass er seit 2013 den kiffenden Vater des Polizisten Franz Eberhofer in den Literaturverfilmungen von Rita Falk spielt. Das ist soweit nicht Lüge, Wahrheit, das ist Fakt. Aber er hat zuvor mit seinem Comedy-Programm Hackedicht oder was sich für Drogenprävention eingesetzt. Und zwar sogar an den Schulen hat er das gespielt und hat das Prädikat pädagogisch wertvoll bekommen für seine Anti-Drogen-Präventions-Comedy und hat trotzdem den kiffenden Vater gespielt. Das ist meine Lüge, Wahrheit. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, also je nachdem, wie das hier ausgeht, aber wenn ich Icy Gulp wäre, dann würde ich auch kiffen. Also kannst du doch nicht wirklich aushalten. Nein, ich formuliere das jetzt mal um. Also wenn ich Icy Gulp wäre, dann würde ich nicht nur kiffen. Also, das wird mir wahrscheinlich nicht reichen. Ja.
Vielleicht ist dein Bild von ihm einseitig geprägt, von dieser unsäglichen Breakdance-Show. Also ich fand es schon interessant, was er so inzwischen alles gemacht hat und so.
Alter, der hatte Leggings an
Das hatte ich.
und hat damit Breakdance gemacht. Und das war so unsäglich schlecht. Ich habe wirklich im Alter von, weiß ich nicht, 12, 13 mit meinem Bruder vom Fernseher gesessen. Wir
Ja.
haben selber beide Breakdance gemacht. Mehr oder weniger erfolgreich. Und wir haben uns das angeguckt und uns pisst vor Lachen über diesen Typen. Unfassbar,
Ja,
unfassbar, ja.
da sind wir eigentlich schon auch mitten im Thema. Ich würde vorschlagen, dann fange ich auch direkt mit dem Icy Gulp an, oder? Wenn man schon.
Unbedingt, weil ich kann es
Ja,
auch kaum erwarten.
also. Dann gucken wir mal, welche du da drei hast. Also, Icy Gulp, der Name ist unglücklich gewählt, würde ich jetzt mal sagen. Eigentlich heißt er Werner Eisenrieder. Der hat 1970, Mitte der 70er Jahre, hat er ein Studium für Tanzpantomime in München gemacht. Hat dann 78 Unterricht in New York genommen und in Paris Akrobatik und Stunt studiert. Er war als Straßenkünstler unterwegs und alles so. Und hat seit 1980 als Comedian gearbeitet. Und dann hat er.
Entschuldige, ich dachte eigentlich, dass er so mehr so in brennende Kettensägen gemacht hat.
Ja, also, es ist. Ich finde es interessant, weil der hat live aus dem Alabama 84, 85 moderiert. Das wusste ich nicht, aber das war Bayerischer Rundfunk. Und dann war er einer der Vortänzer für die ZDF-Sendung Enorm in Form. Ich glaube, das war so ein Ding, die haben ihn gezwungen. Die Scheiße zu machen, weil das hat man ja auch gesehen, dass er tanzen kann, aber der konnte überhaupt kein Breakdance, sie hat auch überhaupt keine Ahnung von Breakdance.
Nein, der hat keinen blassen Schimmer vor Breakdance. Die müssen den irgendwie gezwungen haben. Ich denke, dass irgendeiner beim Bayerischen Rundfunk ihm gesagt hat, alter Ivy, echt, wir waren immer gute Kollegen, aber ich weiß, wo deine Kinder zur Schule gehen. Und wenn du das nicht machst, ja. Ja, also unfassbar. Also das, ja.
Ja, also.
Ich hätte jetzt darauf getippt, dass er heute Taxifahrer ist. Aber ich kann mir den auch richtig gut in der Fußgängerzone mit irgendwelchen Jonglage-Nummern irgendwie vorstellen, so brennende Ketten singen oder was
man also da
halt irgendwie so jonglieren
könnte
kann.
Könnte er wahrscheinlich alles. Also ich würde mal sagen, das war so der Tiefpunkt seiner Karriere, diese Breakdance-Geschichte. Die hat übrigens ZDF Neo, ne? Die haben so 80er-Jahre-Retro-Sachen, da haben sie das auch gezeigt. Findet mal bei YouTube, könnt ihr euch also angucken, wie das aussah. Also alles, was der Vorspann, der ist schon original aufgenommen da in New York irgendwie, aber die restliche Sendung ist eigentlich wie Skigymnastik. Ja, gut. Naja, wie auch immer. Man kann auch schlecht ins Leben starten und trotzdem noch was aus sich machen. Er hat dann unter anderem auch gespielt in Tabaluga, den Pechvogel hat er da gespielt. Dann war er in Out of Rosenheim, im Musical ist er aufgetreten und hat eben immer auch schon Comedy-Programm gemacht. Und richtig eher du als Schauspieler, der hat unglaublich viel gemacht. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich kann mich erinnern, das hatten wir auch im Podcast thematisiert, dass ich ihn in Oktoberfest 1900 gesehen habe. Das ist 2020 erschienen, deutsch Serie, die recht erfolgreich war. Und da fand ich ihn als Schauspieler richtig gut und habe im Abspann dann gesehen, was, Icy Gulp? Den Namen habe ich natürlich nicht mehr vergessen. So, also da hat er mitgespielt und eben, er spielt den kiffenden Vater von Eberhofer Krimis, ne, das ist Dampfnudel, Blues und wie der ganze Kram heißt. Und er spielt auch in der bayerischen Fernsehserie The Horm is the Horm, da war ich auch mal am Set gewesen. Also der ist schon sehr etabliert als Schauspieler. Einer der etablierteren ist in Bayern auch recht bekannt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass der lange weg war und er lebt in einem umgebauten Kuhstall im Chiemgau. Mhm. Ja. Und das Interessante noch zu ihm, der startet jetzt eigentlich so richtig durch, weil, das muss man mal überlegen, der hat 15 Jahre Pause gemacht als Comedian und jetzt hat er Anfang 24 hat er seine Comedy-Tour begonnen wieder, die heißt Tagebuch eines Komikers. Und was schätzt, wie viel von diesen Auftritten hat er in diesem Jahr da damit? Also er hat 24 begonnen da damit, mit dem ersten Teil. Jetzt macht der erste und zweite Teil. Wie viel Auftritte hat er in dem Jahr? 100. 100. Also der tourt die ganze Republik rauf und runter. Es scheint entsprechende Nachfrage zu geben. Ich glaube, er ist als Typ auch relativ unterhaltsam, kann er auch gut performen. Also ich glaube wirklich persönlich, das Breakdance wahrscheinlich eines seiner Tiefpunkte war. Das musste der einfach machen, weil es war halt Fernsehen, ne? Ja, also der konnte sich da nicht rausreden wahrscheinlich. Also das zu Icy Gulp. Ihr findet die Links zu seinen Terminen in den Shownotes auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde ihn als Schauspieler, da wo ich ihn gesehen habe, fand ich ihn auch richtig gut. Also der spielt jetzt nicht nur diesen Hampelmann, sondern der kann auch andere Sachen spielen. Das zu ihm. Man kann also auch noch was erreichen, wenn man am Beginn mal ins Klo gelangt hat. Ja.
Ja, gut. Weißt du, letztendlich ist es ja so, wer zuletzt lacht,
ja,
hat
genau,
recht.
Das stimmt, ja.
Und Icy wird wahrscheinlich auch dann zu Hause sitzen, wenn er diesen Podcast irgendwann mal hört, wird er sich denken, ach, ihr Arschgeigen. Ihr könnt mich doch mal.
Ne? Ja, wenn er vielleicht will er auch mal herkommen und erzählen, wie das war mit der Breakdance-Geschichte.
Ernsthaft? Also ich habe jetzt keine persönlichen Ressentiments. Aber die Nummer mit dem Breakdance, das war schon mehr als grenzwertig. Es gibt so ein DDR-Pendant dazu, wo im Fernsehen getanzt wurde. Original, ich habe letztens Ausschnitte gesehen, das kannst du geiler nicht als Comedy. Das kannst du so zeigen, wo du denkst, ach, das ist ja albern. Da haben sich ein paar Leute ein paar alberne Klamotten angezogen und die Jungs haben die Leggings so hochgezogen, dass sich auch wirklich alles abgemalt hat, wo du denkst, das ist harte Realität. Ne? Und so ähnliche Qualitäten hatte damals diese Breakdance-Geschichte auch. Naja, gut, aber ich freue mich ja immer, wenn die jungen Leute dann doch irgendwann nochmal die Kurve kriegen. Aber ich bin auch nicht neidisch. Ja, also,
gut, die DDR-Geschichte hieß übrigens Medizin nach Noten.
Ein Traum, schaut euch das an. Alles, was ich jetzt hier beschreiben könnte, wäre nicht halb so gruselig wie die Realität.
Ich packe das noch in die Shownotes rein, ja.
Ja, also ich würde jetzt mal beginnen mit Judd Nelson.
Wer? Was? Wer?
Und zwar, ja, ich wusste, dass du das fragen würdest. Wer? Judd Nelson ist der junge Mann, der im Breakfast Club den Punk sozusagen gespielt hat. Hat mich einfach mal so interessiert, was er so danach gemacht hat. Und tatsächlich, ich selber habe ihn wirklich nur jetzt so im Breakfast Club. Und danach kam, glaube ich, St. Elmo's Fire.
Ja, okay.
Und St. Elmo's Fire wusste ich auch nicht, dass der auch für den schlechtesten Film nominiert wurde, weil St. Elmo's Fire war auch wirklich nicht cool. Das einzige Erwähnenswerte war, dass halt einige Schauspieler aus dem Breakfast Club in diesem Film dann halt auch, ich glaube, Molly Ringwald war auch dabei. Und mehr gibt's eigentlich über diesen Film nicht zu sagen. Die haben das immer so verkauft, als wenn es eine Fortsetzung von Breakfast Club gewesen wäre. War es aber nie, weil es gibt keinen direkten Bezug da. Ne? Also er hat ja im Breakfast Club diesen Rebell gespielt und habe mich einfach mal so gefragt, wo der als, der hat in ganz, ganz vielen anderen Filmen noch mitgespielt. Die meisten Filme haben wahrscheinlich den Weg nach Deutschland nicht unbedingt gefunden. Er hat in diversen Fernsehserien dann auch später mitgespielt. Er ist tatsächlich Jahrgang 59, er ist in Portland geboren. Also ist auch mal wieder die magischen 10 Jahre älter als wir. Da haben wir ja unsere ganz eigene Theorie schon mehrfach irgendwie hier verbreitet. Nach der Zeit als Teenager-Star feierte er in Quebec in einer Serie, die in der Netflix-Produktion The Secret Life of the American Teenager. Ist mir jetzt nicht so, ich bin aber auch nicht so jetzt der Netflix-Serien-Junkie. Ne? Er ist seit 2007 verheiratet und ist kinderlos. Das habe ich jetzt so hier meiner Lieblingsquelle Wikipedia entnommen. Heute lebt er ziemlich zurückgezogen. Er hat sich weitestgehend aus dem Rampenlicht Hollywoods entfernt und macht gelegentlich Auftritte in irgendwelchen Fernsehshows oder so. Er wird immer noch als Rebell des Brat Packs, also das ist diese Clique, ne, die uns auch wahrscheinlich vielen bekannt ist, gehandelt, ne? Er hat vehement die Ansätze des Remakes von Breakfast Club kritisiert und hat sich da auch im Fernsehen wohl mehrfach zu geäußert und gesagt, also das will er auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, er hat sich weitestgehend aus dem Showbusiness zurückgezogen. Jetzt wollte ich ein bisschen den Bogen spannen. Und zwar, weil wenn man über Judd Nelson redet, muss man auch über Molly Ringwald sprechen. Das ist das rothaarige Uptown-Girl im Breakfast Club gewesen. Die ist tatsächlich Jahrgang 68 und sie hat in ganz, ganz vielen Fernsehserien, Riverdale und Dammer und in sehr, sehr vielen Fernsehfilmen und Kinoproduktionen.
Also die ist 68 und er war 59, das heißt, sie war 9 Jahre jünger.
Ja.
Das sieht man tatsächlich aber nicht im Breakfast Club.
Nein, der Judd Nelson sah auch damals gar nicht so viel älter aus, also fand ich, als die. Ne? Molly Ringwald hat eigentlich eine ganz coole Karriere gemacht. Sie hat ja auch in wirklich einigen erfolgreichen Filmen irgendwie. Und sie wiederum ist verheiratet, ist Mutter von 3 Kindern, lebt in der USA. Sie macht auch nicht mehr so viele Sachen, hat sich auch ein bisschen zurückgezogen. Sie ist aber immer noch grundsätzlich dabei. Sie hat Zwillinge geboren 2009. Sie hat Bücher veröffentlicht, darunter so einen zeitgenössischen Roman Getting the Pretty Black. Und sie arbeitet als Übersetzerin.
Okay.
Das wollte ich auch noch, weil, wie gesagt, für mich gehören die beiden, haben die beiden immer so zusammengehört. Also sie waren das Traumpaar, was wahrscheinlich nie ein Traumpaar war. Ich glaube, die Geister scheiden sich heute noch, dass man den beiden hätte gerne auch eine Liaison angedichtet. Aber soweit ich weiß, hat das tatsächlich nicht.
Und du hast was von einem Relaunch von Breakfast Club erzählt, das habe ich nicht mitgekriegt. Gab es das?
Ja, es gab da wohl Ansätze. Also mir ist es nicht bekannt, dass der Film nochmal gemacht worden ist, aber es war wohl tatsächlich im Gespräch. Und Judd Nelson ist wohl auch da tatsächlich federführend ins Gebet mit allen gegangen. Und ich weiß nicht, ob er es jetzt final verhindert hat. Aber was ganz witzig ist, ist es, dass es tatsächlich im letzten Jahr gab es ein, das ist wirklich total irre, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Und zwar zum ersten Mal wohl überhaupt gab es ein Breakfast Club-Treffen. Mhm. Nach 40 Jahren haben die sich dann wieder vereint und sind halt alle da erschienen bei einer Comic-Messe, bei so einer Comic-Con. Das war in Chicago und da waren alle 5 Hauptdarsteller zum ersten Mal wieder vereint und alle waren natürlich total begeistert und sprechen davon irgendwie, das war wie ein Klassentreffen. Mhm. Wahrscheinlich sind alle danach nach Hause gegangen und haben gesagt, boah, ist die oder der alt geworden. Wie es halt bei jedem Klassentreffen so ist. Ja. Auf jeden Fall müssen sie sich blendend verstanden haben. Aber auch da wurde eine quasi Fortsetzung, das wäre ja eigentlich ein witziger Ansatz gewesen, wurde eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Weil das wäre ja total witzig gewesen, ne? Dass er jetzt 40 Jahre später die ganzen Leute auf dem Breakfast Club, weil in dem Breakfast Club selber sagt der Lehrer ja auch immer, der sagt ja auch zu Judd Nelson, ich komme dich in 40 oder in 30 Jahren besuchen und dann lache ich mich kaputt über dich, weil du wahrscheinlich noch nicht mal Kohle haben wirst, um dir Zigaretten zu kaufen.
Ja, es wäre vielleicht nur ein ganz, also ich glaube, wenn das gute Leute gemacht hätten, hätte das funktionieren können, also als Regisseur und Drehbuchautor. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einen Breakfast Club in den 80ern nie gesehen habe und erst sehr, sehr viel später gesehen habe, ungefähr vor 5 Jahren zum ersten Mal. Und der Charme hat sich mir nicht so ganz erschlossen, warum das ein Kultfilm ist. Also ich verstehe dieses Rebellentum und so, aber ja, also ich glaube, das muss man schon in der damaligen Zeit gesehen haben, um es richtig cool zu finden.
Denke ich auch. Ich habe ihn danach auch noch mehrmals auch danach gesehen. Ich finde ihn auch immer noch cool, aber für mich ist es halt mehr so die Erinnerung an die Zeit. Aber im Prinzip, es ist halt auch sehr, sehr amerikanisch.
Ja, ja, genau.
Es wird ja alles immer aufgebläht. Ja.
Und ich glaube halt, die ganzen Jungs fanden sie cool und die ganzen Frauen fanden ihn cool. Und das war ein Großteil des Charmes. So, aber gut, ja.
Ja, ja. Wahrscheinlich war das einer der Gründe. Und wahrscheinlich war auch einer der Gründe die herausragende Musik dieses Films. Ich finde, Don't You ist wirklich, das ist für diesen Film eine so unglaubliche Bereicherung gewesen. Obwohl ja auch selbst die Simple Minds sich ja jetzt, glaube ich, ihren Frieden gefunden haben mit Don't You. Aber es war ja nie ihr Lieblingslied, zumal sie ja auch, glaube ich, noch nicht mal dieses Lied geschrieben hat.
Ja, aber ich als Nicht-Simple Minds-Fan muss ja auch sagen, ich finde das einzige gute Lied von ihnen, aber es ist halt so, wie es ist.
Das ist eine Geschichte, die müssen wir mal an anderer Stelle klären, weil da wüsste ich jetzt ehrlich gar nicht, wo ich da anfangen
Ich weiß,
würde.
Aber
nochmal ganz kurz zusammengefasst, Judd Nelson hat sich weitestgehend, obwohl er da halt noch sehr, sehr viel im Fernsehen und auch im Kino gemacht hat, aber mittlerweile hat er sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit verabschiedet.
Gut, okay. Waren das jetzt 2 Personen? Also beide? Du hast jetzt Judd Nelson und Molly Ringwald gemacht.
Ja, eigentlich, wie gesagt, ich wollte dich da ein bisschen bescheißen, weil ich finde, dass die beiden müssen in einem
Okay, gut, ist ja in Ordnung. Okay, dann komme ich mit meiner.
Das ist wie Wallace and Gromit.
Ja, stimmt. Ja.
Oder Purvin und Kova.
Dann komme ich zu meiner nächsten Person und zwar Radost Bokel. Wir hatten es ja letztens in der Generation Alpha-Folge auch über den Film Momo als Empfehlung, also in der Originalversion. Daher kennt man sie ja. Radost Bokel wurde 75 in Halle an der Saale geboren, also in der ehemaligen DDR. Und ihre Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt und ist 1980 dann nach Frankfurt am Main gekommen. Eigentlich schade, dass sie nicht nach Rheinland-Pfalz gekommen ist, da wäre sie bei mir in der Schule gewesen, weil die ganzen Ausreisenden aus der DDR sind ja immer an die Schulen gekommen, die Russisch unterrichtet haben. Ja, gut, sie hat ihren bulgarischstämmigen Vater nie kennengelernt, der ihr den Vornamen verpasst hat. Ist auch schön, hast einen Vater, gibt dir einen Vornamen, dann ist er nie da. So.
Ja, genau. Das ist schlecht, ja.
Sie war 9 Jahre alt, als sie sich beim Casting für die Verfilmung von Momo beworben hat. Sie war die Jüngste, die sich da beworben hat. Das war in Frankfurt und da war sogar Michael Ende dabei und Rosemarie Fendel, die am Drehbuch mitgearbeitet hat. Und sie hat die Rolle bekommen. Da waren mehr als 1000 Bewerberinnen da. Und dann war sie 3,5 Monate 1985 in Cinecittà in Rom, wo der Film eben gedreht wurde. Mario Adorf, der kürzlich gestorben ist, Armin Müller-Stahl, John Huston. Und der wurde in englischer Sprache gedreht. Und sie hat dafür einen Bambi gekriegt, den François Truffaut-Preis und den Bravo Otto in Bronze. Und das war auch so der Höhepunkt. Und es ist ja immer schwierig für diese Kinderstars dann einen Anschluss zu finden, weil die sind dann nicht mehr jung, können nicht mehr für diese Rollen besetzt werden. Und insofern war dann sehr lange bei ihr Sendepause, wo nicht viel geschehen ist. Und im Januar 2012, was macht man, wenn man lange weg war und wieder zurück will?
Man geht in den Dschungel.
Man geht in den Dschungel. 2012 ist also in Ich bin ein Star, holt mich heraus. gegangen und hat den 7. Platz belegt. Dann hat sie im Sommer 2012 bei den KMI-Festspielen in Elbse die Rolle von Chuchi gespielt, also Winnetous Schwester. Und 2013 hat sie dann das gemacht, was damals Frauen in Deutschland offensichtlich tun mussten, um von allen in der Bevölkerung, vor allen Dingen vom männlichen Teil, akzeptiert zu werden. Sie hat sich für den Playboy ausgezogen, ja genau. So, ist eigentlich total unglaublich, ne, dass das so, es ist mir so im Nachhinein, wo ich gedacht habe, was hat damals das Ansehen von Frauen mit am meisten gestärkt, wenn sie sich für einen Playboy ausgezogen haben? Das ist so ganz merkwürdig. Ja. Das würde heute, glaube ich, so nicht mehr funktionieren, aber war damals noch so. Ja, also denke an Katharina Witt. Das hat sie also auch hinter sich gehabt. Sie hat in den USA gelebt, die hatte einen amerikanischen Ex-Mann und dann hat sie eine längere Pause gemacht, wieder. Keine wusste mehr genau, warum. Und das hat sie erst 2024 gesagt. Sie hatte Krebs dann gehabt, ab 2014. Und das hat relativ viele Jahre gedauert, bis sie dann wieder einigermaßen fit war und hat dann 2022 im halbdokumentarischen Film Hanau vom Uwe Boll hat sie mitgespielt. Da geht es um einen Anschlag in Hanau. Und 2023 war sie Teilnehmerin bei First Dates im Alter von 48 Jahren. Dann.
Ja, im besten Alter.
Genau, sozusagen. Ja. Ansonsten ist im Tierschutz engagiert und macht da relativ viel. Ja, und hat auch zeitweise Momo spricht Momo, war sie unterwegs, also aus Momo gelesen. Ja, und ob sie Musik gemacht hat und ob sie da ein One-Hit-Wonder war oder nicht, das erfahrt ihr am Ende bei den Lügen und Wahrheiten. Das letzte Lebenszeichen, was ich mitbekommen habe, war, dass sie Ende 2025 der FAZ ein Interview zur Neuverfilmung von Momo gegeben hat. Das also zu ihr.
Alles in allem eine bewegte Karriere, kann man ja nicht anders sagen.
Ja, ich glaube halt auch, dass es gerade für die Kinderstars sehr schwierig ist, dann schauspielerischen Anschluss zu finden. Und für Frauen ab einem gewissen Alter, also über 30, ist es auch schwierig, die entsprechenden Rollen zu finden, weil im Fernsehen glaubt man ja immer noch mal, die Leute müssen jung sein, dem man dazu guckt. Also das kriege ich sehr viel mit, dass es da sehr schwierig ist, Rollen zu finden. Ich glaube, dasselbe Problem hatte Molly Ringwald auch. Also, solange du jung und attraktiv bist, kriegst du die Rollen und dann später, wenn du älter wirst, gibt es nur wenige Schauspielerinnen, die sich da behaupten können und nach wie vor Rollen bekommen, ja. Und wenn du da halt nicht dazugehörst und jeder dich als Kinderstar kennt, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ja,
ja, also sympathische Person, finde ich. Hat sich auch im Dschungel nicht so gut geschlagen, aber...
Also ich glaube, es gibt ja gerade wieder eine große Debatte, ob nicht der Dschungel geskriptet ist. Und dass es überhaupt diese Debatte gibt, ist ja schon merkwürdig, weil ich glaube, im deutschen Reality-TV ist sehr viel geskriptet. Also das ist ein Stück weit auch aus deinem Einflussbereich, wie du da abschneidest. Ne? Also insofern kann ich da über niemanden, der im Dschungel war, ist halt eine Einnahmequelle. Da kommen wir eigentlich schon zu unserem letzten Kandidaten, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, lass uns doch mal über Liman
sprechen. Genau, reden wir mal über Liman. Also ich kam drauf, weil wir ja in der Duran Duran-Folge über Katja Gugu geredet haben und wahrscheinlich kamst du auch drauf zu denken, oh, was macht eigentlich Liman? Ja, ich kann ja ein bisschen was über seine Anfänge erzählen. Er ist 58 geboren als Christopher Hemmel. Und Limal ist ein Anagramm von Hemmel. Also damit ist auch geklärt, warum der so heißt. Und er hat in der Punkband gespielt, die hieß Vox Dö. Und dann gab es eine Anzeige im Melody Maker. Da haben die vier Mitglieder von Catch a Gugu, die damals noch Art Nouveau hießen, die unter anderem auch schon beim John Peel waren, die haben einen Frontman gesucht, der singen kann und gut aussehen kann. Und dann hat er da sich beworben und die Band ist dann als Sänger genommen worden. Und die Band hieß dann Catch a Gugu. Und dann hat er eben den Nick Rhodes kennengelernt von Duran Duran und der hat dann zusammen mit dem Produzenten von Duran Duran Too Shy produziert, die erste Single. Und das ging ja ab wie eine Luzi, ging sofort auf Nummer 1. Also Nick Krass, Rhodes ne? war da ganz entscheidend für den Erfolg und natürlich Limal auch. Ich glaube, wenn es so um die Sexsymbole der 80er Jahre ging, war Limal ganz vorne mit dabei, oder?
Ja, ja, das denke ich auch. Also George Michael natürlich auch. Ja. Gut, also Boy George.
Eher nicht, ja.
Aber irgendwie auch. Er war
ja klar,
auch
also Aha, Morten Hackett und so. Also da gab schon einige, aber...
Limal war schon wirklich, also auch für die Jüngeren.
Ja, genau. Ich glaube, gerade so für die jüngere Zielgruppe war das schon mega mit ihm.
Wenn wir jetzt mal ganz kurz konstatieren, Limal ist schwul, Boy George ist schwul.
Ja, gut, das war keine Frage.
George Michael ist schwul. Die Damen hatten es damals auch nicht leicht.
Ja, siehst du mal, so war das halt, ja. Auf alle Fälle, was ich interessant fand, das hatte ich gar nicht mehr so mitgeschnitten, war ja der Punkt, dass er quasi nach dem ersten Album war dann schon vorbei. Ob das stimmt mit diesem Anruf nur vom Management, das werdet ihr dann in den Lügen und Wahrheiten erfahren. Und dann haben die ja beide weitergemacht. Limahl natürlich mit Neverending Story, nachdem er, vorher gab es noch die Single Only for Love. Und Neverending Story war dann natürlich ein Mega-Hit. Und Catch a Gugu selber hat auch weitergemacht.
Weißt du denn, wie es dazu kam, zu der Neverending Story?
Nee, das kannst du dann schön erzählen.
Soll ich das mal eben ganz kurz einstreuen? Ja. Und zwar, er hat in Japan gespielt und ist alleine in Japan aufgetreten und hat Catch a Gugu Lieder gesungen. Wahrscheinlich brauchte er Kohle. Das war, nachdem sie ihn da schon rausgeschmissen hat. Oder auch nicht. Da hat ihn Giorgio Moroder gesehen. Und was total witzig ist, das wusste ich auch nicht, ist diese Neverending-Story-Geschichte. Es gab ja einen Soundtrack von Doldinger zu der Neverending-Story. Und die Amerikaner haben gesagt, der Film ist total toll, aber wir brauchen einen Soundtrack mit Gesang und mit jemandem, der das singt. Wir brauchen eine Single, um den Film in Amerika zu... Und daraufhin wurde Giorgio Moroder beauftragt. Der war auf der Suche nach einem Interpreten, der das dann machen kann. Er hat diesen Auftritt da, aus welchen Gründen auch immer, in Japan gesehen und hat dann Limahl daraufhin angerufen und ihm gesagt, pass auf, er soll mal in München vorbeikommen zum Vorsingen. So erzählt die Legende, ist Limahl dahin gefahren, hat aber am Vortag gesoffen wie die Sau. Zu dem Zeitpunkt war er 24 Jahre alt und ist dann da aufgelaufen bei Moroder im Studio und hat irgendwie so scheiße gesungen und hat dann, weil er wollte den Job aber haben, weil er hat schon erkannt, er selber hat wohl irgendwann mal gesagt, wenn Giorgio Moroder dich als Musiker anruft und sagt, er will was mit dir machen, das ist so vergleichbar, als wenn Steven Spielberg dich anruft, wenn du Schauspieler werden willst. Das war zu der Zeit so, ne? Giorgio Moroder hat die 80er Jahre erfunden, sagt man ja nicht umsonst. Nee, ich glaube, das sagt man über Trevor Horn, aber alle, die aber das sagen, die lügen, weil so eigentlich war es Giorgio Moroder.
Er hat es eingeleitet, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall ist er total besoffen dann da in München aufgelaufen und er hat richtig scheiße gesungen und Giorgio Moroder war aber sehr entspannt, weil für ihn war die Nummer eigentlich schon drin. Und er hat dann gesagt, pass auf, nee, komm, wir gehen jetzt mal schön was essen und wir probieren das dann heute Abend nochmal. Und Limahl hat aber zu Giorgio Moroder dann gesagt, dass er so scheiße gesungen hat. Ja, so mit mittags und vormittags singen, das wäre nicht so sein Ding. Er kann eigentlich nur gut abends singen. Und Giorgio Moroder hat es dann aufgegriffen und dann sind die ja dann auch zusammengekommen. Und es war ein weitaus größerer Hit, viel erfolgreicher als alle Sachen, die Catch a Gugu danach gemacht
hat. Das ist richtig, ja. Interessant ist ja auch, es ist ein Duett, was darauf hindeutet, es wird ja immer nur als Limahl und die Sängerin aus dem Video ist seine Background-Sängerin, gesungen hat aber jemand ganz anderes. Dann gibt es eine deutsche und eine französische, eine englische Version mit verschiedenen Background-Sängerinnen. Also ich glaube, Limahl hat vielleicht auch nicht alle Parts so hingekriegt, wie Giorgio Moroder das gerne gehabt hätte. Oder er hat von vornherein als Duett geplant, das weiß ich nicht. Interessant ist, ich dachte immer, dass die Catch a Gugu-Hits ohne Limahl, und das waren ja immerhin noch einige, das war 84 kam das Album Islands, Big Apple, The Lion's Mouse und Turn Your Back on Me waren drei Singles. Das sind eigentlich ganz gute Songs. Mir gefallen die besser als das erste Album, besser als Too Shy. Aber die waren keine großen Hits mehr. Das lief nur noch so mit und ich glaube, das liegt einfach. Die waren gesanglich auch gut. Der Bassist konnte ja gut singen auch. Aber er hatte nicht diesen Sex-Appeal und einfach diese nette Art, die Limahl hatte. Wenn er dem zuguckt, denkst du auch, was für ein netter Junge. So ein bisschen trendy und sieht schön aus. Und wenn du den Catch a Gugu anguckst aus der Zeit, das wirkt so ernst. Denkst du, ja, okay. Also, ich glaube, das war das Problem. Die alle wollten Limahl haben und nicht. Die Songs waren eigentlich besser als Too Shy, finde ich jetzt. Hat aber nicht so funktioniert, ja.
Ja, also an Big Apple kann ich mich noch gut erinnern.
Ja.
Geht schon sehr, sehr in die Richtung Duran.
Ja, genau. Es ist ja auch vom selben Produzenten dann gemacht. Und klar, man kann natürlich sagen, die Duran-Duran-Sachen waren besser, aber die Band hatte immerhin einen Namen und die hatte Nummer 1 jetzt schon gehabt. Also eigentlich hätte es besser funktionieren müssen. Aber ich glaube, das lag dann wirklich an Limahl, dass es nicht funktioniert mehr hat, weil nimmst der Band den Sänger weg. Die alle hatten sich in ihn verliebt und der hat dann mit Neverending Story auch noch einen Mega-Hit. Auf dem deutschen Film ist auch dieser Song ja gar nicht dabei, ne? Also, so.
Die haben das hinterher tatsächlich korrigiert. Die haben den Film nochmal relaunched und dann, es waren insgesamt, glaube ich, 5 Titel von Giorgio Moroder in diesem Film, auch in Deutschland dann, weil der Druck von Amerika so groß war. Das ist ja auch ein geiles Lied. Neverending Story ist ein geiles Lied. das ist tausendmal geiler, als der Film jemals war. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Der Film ist scheiße.
Also ich meine, so. Auch in Deutschland war die Promo für den Film, klar kannten es viele von Michael Ende, gar keine Frage, aber er hat sich ja vom Film komplett distanziert. Das heißt, die ganzen Michael Ende-Fans, es sind 5 Millionen Leute in Deutschland ins Kino gegangen für den Film, das ist nicht so wenig. Natürlich war die Promo vom Limahl für den Film mit Ausschnitten aus dem Film, die war natürlich essentiell dafür, dass die Leute da reingegangen sind. Also das ist keine Frage. Ist
und der wird auch in Amerika ganz gut gelaufen
sein. Ja, ging so. Sonst. Ging so. Ja? Der hat da auch nur 5 Millionen Zuschauer gemacht. Das war unter den Erwartungen.
Das ist wenig. Ja. Also jetzt im Vergleich zu Deutschland.
Genau, im Vergleich zu Deutschland war das wenig.
Ich habe einen ganz süßen Satz gelesen zu Limahl. Und zwar steht das hier so.
Ja.
Er ist weiterhin stolz auf seine musikalische Vergangenheit, trägt jedoch seinen bekannten Fokuhila nicht.
Ja, und
das könnte auf seinem Grabstein stehen.
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, er sieht immer noch sehr gut aus. Aber warum er die Haare nicht mehr so blondiert hat, er hat jetzt natürlich einen viel moderneren, schöneren Haarschnitt. Aber so ein bisschen blond, dass du ihn erkennst, hätte ich gemacht an seiner Stelle. Also da muss man dazu sagen, komm, scheiß drauf. Aber jetzt, ist schwieriger zu erkennen. Na gut, 2003, es gab nochmal für VH1, gab es ein Bands Reunited. Da ist er mit Catch a Goo Goo zusammen dann nochmal aufgetreten.
Ach, witzig.
Und in 2004 hat er in der Musik-Reality-Show Comeback auf ProSieben mitgemacht. Da kann ich mich noch erinnern, dass da irgendwas war.
Da kann ich mich nicht dran erinnern.
Und 2008 haben die sich tatsächlich wieder zusammengefunden, Catch a Goo Goo, und haben im Original zu fünft und haben mehrere Festivals gespielt und haben sogar auch ein neues Album aufgenommen.
Echt?
Ja. 2011, Death Defying Headlines war die Single. Ah, es klingt schon noch wie damals, aber ich war halt nicht der riesige Catch a Goo Goo Fan. War auch kein Erfolg.
Es war auch nie eine Albumband.
Nee, eigentlich nicht, ja. Hast du rausgefunden, mit welchem deutschen Künstlerin er eine Single aufgenommen hat?
Nein.
Sarah Knox, 2009, Superior Love. Kann man sich auch anhören. Ich find's.
Ich kenne Sarah Knox, schon selber mit ihr zusammen gespielt sogar auch.
Ja, die spielt ja mit allen. Aber
ja,
hat sehr viel Kollaborationen gemacht.
Echt, die hat eine Single mit Limahl gemacht?
Hat mich jetzt nicht umgehauen. Also.
Ja, also es ist natürlich tragisch, dass ich das nicht weiß. Und wenn ich das nicht weiß, dann gibt es ein Problem, weil dann wissen das wahrscheinlich ganz viele da draußen auch nicht.
Ja, genau. Und dann war er natürlich auch im Dschungel, aber nicht bei uns, sondern natürlich in England. Und das war 2012. Und 2019 ist dann Neverending Story in der Netflix-Serie Stranger Things gesungen worden von zwei Protagonisten. Daraufhin ist das Ding natürlich wieder endlos abgegangen. Und seitdem ist es jetzt natürlich wieder ein Klassik-Hit aus den 80ern. Er hat dann davon profitieren wollen, hat 2020 dann selber wieder eine neue Single als Limahl aufgenommen, Still in Love. Ja, ist schon ganz professionell gemacht, aber nicht so mein Ding.
Du redest aber nicht von der letzten Geschichte, ne?
America, Horse with No Name.
Doch, okay.
Ja, genau, die kam dann 2025 im März.
Ehrlich, ich habe da reingehört, ich finde es ganz witzig, aber auch das, ich habe da nichts von mitbekommen. Nichts.
Nee, ich auch nicht. Das finde ich ganz gut gemacht, tatsächlich. Still in Love ist so eine klassische Ballade. Es ist halt nicht meine Musik. Es ist schon gut gemacht, er sieht auch gut aus. Trotzdem, ich hätte gesagt, Junge, du musst deine Haare einfach, das ist ein Markenzeichen. Die müssen blondiert sein, fertig, aus, da wird nicht drüber diskutiert, wenn ich sein Manager wäre. So, es ist, weil du siehst es und erkennst ihn nicht, aus meiner Sicht. Und das geht nicht sein, ja. Wenn man sich seine Homepage anguckt, ist die allerdings, hat die noch einen Hinweis, dass einige Shows wegen Covid ausfallen könnten. Also die müsste mal wieder updaten, wenn er eine neue Single gemacht hat. War bei uns auch lange so, aber jetzt haben wir wieder eine neue Homepage für Pöfung und Kova. Könnt ihr euch anschauen.
Ja, das ist schön, dass du das. Ja, genau. Guckt euch die nochmal an. Das ist doch sehr. Geht doch da mal einfach hin.
Ja.
www.purwin-und-kova-ausgeschrieben.com. Da gibt es schöne neue Sachen zu sehen.
Genau.
Ja. Gut, dass du das. Wir sind ja auch wirklich. Wir sind ja total schmerzfrei. Das ist ja hier eine Dauerwerbesendung quasi. Mittlerweile.
Ja.
Normalerweise dann müsst ihr das auch kennzeichnen, ne?
Ach was. Ja, kommen wir noch zu Buchtipp, Konzerttipp und Filmtipp. Buchtipp ist demnach Michael Ende, die unendliche Geschichte.
Oh Jesus,
geht es um viel Fantasie in dem Roman. Der erschien im September 79. Und eine der schönen Geschichten war, dass Michael Ende meinte, ja, mein Problem ist, dass ich die Charaktere nicht mehr aus der Fantasiewelt rausbekomme. Deswegen hat sich das immer verzögert. Er wusste nicht mehr, wie er das beenden soll, weil die Charaktere wollten nicht aus der Fantasiewelt raus, als er das geschrieben hat. Also Michael Ende war da schon sehr speziell beim Schreiben. Aber das ist, also ich meine, den Film haben wir ja schon mehrfach abgehandelt, dass man den nicht unbedingt angucken muss, aber das Buch lesen oder als Hörbuch kann man sich durchaus nochmal tun, auch in Erinnerung. Ich finde die Sachen von ihm immer noch zeitlos. Es gibt Literatur aus den 80er Jahren, die sind sehr schwer zu lesen, das nicht. Konzerttipp, da hast du mich drauf aufmerksam gemacht. Zyx, das bekannte Italo-Disco-Label, macht ein Konzert. Und zwar Italo-Disco gibt es den ganzen Abend am 28. November im Kraftverkehr in Chemnitz. Link findet ihr in den Shownotes. Mit einigen Italo-Disco-Acts, wer auch immer sie da holen. Ah, wenn da Scotch auftreten würden, ne, das würd, könnte ich mir doch mal überlegen, die anzugucken. Ey.
Also schön, wenn es nicht so weit wäre, also tatsächlich. Ja. Wir sind ja auch nicht eingeladen. Ne? Vielleicht laden die uns ja noch
vielleicht
ein.
Vielleicht müssen als wir da mal Kontakt so aufnehmen. Ja, das wäre eine schöne Sache, ja. Oder die Twins, die wir hier auch schon zu Gast hatten, ne? Das wäre auch eine schöne Geschichte, ne? Könnte auch dabei sein, ja.
Toll.
Ja.
Also grundsätzlich würde ich gerne mal auf so eine Italo-Disco veranstalten. Ja. Ich finde das auch eine ganz, ganz tolle Idee.
Ja.
Ja, vielleicht nehmen wir da einfach mal Kontakt auf mit denen.
Ja, genau. Also, gucken wir mal. So, ja, wir nehmen mal Kontakt mit den Jungs auf. Mal gucken, ob die einen Podcast brauchen. Ja. Können wir ein bisschen mehr darüber berichten. Ja. Das wisst ihr vielleicht nicht, aber die erfolgreichste Folge von dem Podcast ist nämlich die Italo-Disco-Folge.
Verrückt,
ja,
ne?
Verrückt, ja. Ja, glaubt man nicht, ne? So, und dann kommen wir noch zum Filmtipp. Ich habe inzwischen die beiden Concorde-Filme, die ich das letzte Mal thematisiert habe, mir angeschaut. Also, ich muss sagen, das Concorde Inferno ist deutlich besser als Airport. Concorde Inferno ist eigentlich wirklich gut gemacht. Es geht eben darum, dass die amerikanische Luftfahrtindustrie der Auffassung ist, die Concorde macht uns die Geschäfte kaputt, die Flugzeughersteller, und deswegen die Concorde zum Absturz bringen wollen. Und das ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht, finde ich. Also angesichts der Zeit ist es ein guter Katastrophenfilm. Der zweite ist ja Airport 80, Concorde, mit Alain Delon und all diesen Schauspielern, die man kennt. Also ich sage dazu nur, die Concorde-Maschine fliegt da mit Mach 2, wird von einer Drohne verfolgt, ja, immerhin sehr zeitgemäß. Und die schießen dann aus dem offenen Pilotenfenster bei Mach 2 mit einer Leuchtpistole auf die Drohne in der Hoffnung, damit irgendwas bewirken zu können. Da war ich raus. Also das war echt, also was soll ich dazu sagen? Also,
das ist ein alberner Quatsch.
Also das war echt, naja. Nun gut, auf alle Fälle, mein Filmtipp, ich habe noch nie Airport gesehen. Das ist ja die vierte Folge gewesen von einer sehr bekannten Katastrophenfilmgeschichte. Die reden immer so total zufälliges Zeugs, auch im Cockpit und so. Also wirklich total abgefahren. Und deswegen ist mein Filmtipp die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Das ist nämlich die Verarschung der ganzen Airport-Filme. Und ich dachte immer, das ist ja auch so strange, dass die auf einmal sich ganz komisch unterhalten. Da kommt dieser Junge ins Cockpit und kriegt ganz komische Fragen gestellt. Aber das ist im Original auch schon so. Also insofern, wenn man so rumguckt, für mich ist halt eben unglaubliche Reisen am verrückten Flugzeug, respektive Airplane im Original, ist für mich das Original, weil ich es erster gesehen habe. Und Airport ist fast wie die Verarschung davon.
Okay. Ja, okay.
Also, müsst ihr euch angucken. Zucker Brothers, Jim Abrahams und die Zucker Brothers haben das gemacht, die dann später auch Nackte Kanone gemacht haben. Im Original, Leslie Nielsen spielt auch mit. Also wirklich immer noch ein toller Film. Ja, das zu Buchtipp, Filmtipp und Konzerttipp.
Muss ich mir auch nochmal ansehen. Habe ich auch richtig Bock drauf jetzt.
Eigentlich. Ich hatte mir den letztens auch tatsächlich nochmal angeguckt. Schade, eigentlich hätte vorher den Airport gucken müssen, aber so rum ging es auch.
Ich würde dem gerne noch was hinzufügen. Ja. Und zwar über zwei Sachen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar sind zwei neue Alben erschienen in den letzten Tagen. Und zwar würde ich gerne einmal einen Hörtipp abgeben. Ihr müsst euch das neue Laibach-Album anhören. Ja. Ihr müsst euch das anhören. Das ist fantastisch, großartig. Ein Meisterwerk. Musik heißt es. Und ihr müsst euch das neue Mitch Ure-Album anhören.
Okay.
Ganz, 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 ganz toll. Hört euch die Sachen einfach mal bei Spotify an. Kostet ja auch nichts. Ne?
Ja.
Danach bestellt halt schön die Vinyle.
Ja, gut.
Wollte ich mal eben ganz kurz.
Okay, sehr gut, ja. Ja, ist doch gut. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr auf unsere Bands hinweisen, wenn du hier schon zwei Tipps gegeben hast.
Also alles Quatsch. Ja,
gut. Kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten. Also ich rekapituliere nochmal. Erste Behauptung, ihr wisst ja, zwei von denen stimmen, eins stimmt nicht. So, erste Behauptung, Limahl wurde von den Mitgliedern von Catch a Gugu gefeuert und das zwar haben sie nicht selber gemacht, sondern das Management innerhalb von 30 Sekunden per Telefon. Das ist die Behauptung, also ob das stimmt, dass er da nur vom Management gefeuert wurde. Dann Rado Spokelsinge frei zu sein, hat es in die Top 10 der deutschen Singlecharts geschafft. Sie war aber ein One-Hit-Wonder und eben Icy Gulp hat ein Comedy-Programm zur Drogenprävention gemacht und trotzdem eben den kiffenden Vater von Franz Eberhofer gespielt. Ja, was stimmt nicht, Christian?
Also, Limahl stimmt. Ich weiß, dass das stimmt, dass er gekündigt wurde da. So, bei Rados, ich glaube, das stimmt nicht, weil Icy Gulp, der ist bekloppt genug, der macht so ein Drogendings da.
Ja, also gut.
Prävention.
Du liegst dieses Mal ziemlich gut, würde ich sagen. Bei Limahl hast du natürlich recht. Es war am Ende der White Feathers Tour, also der passenden Album dazu, ne, haben die vier entschieden, ja, Limahl muss gefeuert werden. Die Begründung war irgendwie, er will im Rampenlicht stehen und wir nicht. Da denke ich mir, naja, das ist der Sänger, der muss im Rampenlicht stehen, sei froh, dass er so eine Rampensau hat, die so gut aussieht.
Das ist ungefähr genauso absurd, als wenn die Jungs von U2 morgen bei Bono anrufen und sei mal auf Bono. Ey, Alter, du bist raus. Ja, das ist so albern.
Vor allem, wenn man weiß, dass er mit Nick Rhodes den Produzenten angeschleppt hat und also ohne ihn wäre das ja nie was geworden. Ja, also so. Naja, gut, das stimmt also.
Welche Erkenntnis ziehen wir daraus? Das Leben ist nicht fair.
Genau. Und er war natürlich auch total angepisst. Er hat gesagt, die haben mich total verarscht, ja. Und es war wirklich so, das Management hat ihn gefeuert und zwar am Telefon. Was, es geht nicht, ja, also so groß muss man sein, dass man sagt, du, da reden wir miteinander und sagen, du, irgendwie, es macht uns ja allen keinen Spaß mehr oder keine Ahnung, da findet man ja einen Weg, wenn man sich gegenseitig scheiße findet, wie man damit umgeht, aber...
Ja, wie wir zum Beispiel auch, ja. Man kann solche Sachen ganz wunderbar vor Gericht...
Ja, kann man machen. Klären. Oder in Social Media kann man das auch schön sich immer gegenseitig...
Ja, oder Social Media.
Ja, genau. So, und dann hast du natürlich recht mit Rados Bokel Single. Das stimmt nicht. Sie hat diese Single gemacht, frei zu sein, aber die war ein kompletter Flop. Die ist nicht mal mehr in die Charts gekommen. Da war also gar nichts. Sie ist also nicht mal ein One-Hit-Wonder gewesen, sie ist ein No-Hit-Wonder gewesen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es nur geschafft, 15 Sekunden lang mir den Song anzuhören und dann war ich raus. Also, das liegt jetzt auch nicht an ihr, es liegt einfach an der Art der Musik. Ja, also... Findet den Link in den Shownotes, wenn ihr draufklicken wollt, macht's halt, aber auf eigene Gefahr. Damit stimmt auch der letzte Punkt. Icy Gulp hat schon lange dieses Drogenpräventionsprogramm gemacht und gilt auch als pädagogisch wertvoll und spielt trotzdem den kiffenden Vater. Wahrscheinlich fand es irgendein Redakteur dann total toll, ausgerechnet ihn dafür zu nehmen, weil er es ja auch so darstellt vom Typus her. Seine Meinung dazu ist, ich glaube, er hält Cannabis für wesentlich harmloser als Alkohol. Ja, kann man geteilter Meinung zu sein.
Naja, gut, also für solche Aussagen und solche Ansichten sind Leute in München auch schon in lebenslänger Haft gekommen.
Das ist natürlich so, das ist auch genau sein Punkt, dass er eben, aber er ist nicht scheinheilig, was er da gemacht hat, sondern es passt zu seiner Meinung. Was können wir noch sagen, Christian?
Ja, es bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir müssen jetzt einfach nochmal den Schalter hier umlegen und einen Riemen auf die Orgel der Werbung legen und euch nochmal dringend bitten, uns Gehör und auch Zeit zu geben, indem wir euch bespielen dürfen, bespaßen dürfen. Und wir bitten euch nochmal dringlichst darum, uns bei Facebook mal zu besuchen und uns natürlich dann auch toll zu finden. Hört euch die Singles an, die wir jetzt gemacht haben, die beiden Singles, die erschienen sind. Vorwiegend natürlich die Heldautomat-Single. Und es gibt so viele Sachen, die dieses Jahr hier noch passieren werden. Ich freue mich jetzt wirklich schon darauf, dass wir hier ohne Ende die Leute bespielen und bespaßen können. Und das ist das, wofür wir hier sind. That's the way it is. Ja.
Das ist so. Und weswegen Christian das mit Facebook sagt, ist Folgendes. Wir hatten eigentlich eine tolle Facebook-Seite. Die hatte auch ordentlich Follower und Facebook hat die einfach gelöscht, ohne Begründung, ohne alles. Also es gab nicht mal mehr ein Problem wegen Content oder was auch immer, dass sie da geschrieben hätten. Die haben auch auf keine Anfragen reagiert. Das heißt, wir mussten jetzt kurz vorm Release von der Single die Facebook-Seite neu aufbauen, was sehr ärgerlich ist. Deswegen, wenn ihr uns vorher gefolgt habt bei Facebook, ja, werdet ihr nichts mehr finden. Auch die alten Links aus den alten Podcasts zu Facebook, die funktionieren nicht mehr. Es gibt eine neue Facebook-Seite. Ihr findet den neuen Link hier in den Shownotes. Und es wäre sehr schön, wenn er uns da folgt. Wenn er uns da folgt, dann findet ihr auch gleichzeitig die Heldautomat-Seite. Die haben wir neu gemacht, weil das ist ja die zweite Band. Weil wir uns immer gegenseitig kommentieren dort und gegenseitig die Sachen dissen, so wie wir das jetzt hier auch gerade machen. Denn natürlich ist Concord die viel geilere Single als am ersten Tag, aber mehr sage ich dazu jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ihr habt dann die Chance, beiden gleichzeitig zu folgen, wenn er auf die Purwin und Kova-Seite geht. Ihr findet aber auch in den Shownotes die Heldautomat-Facebook-Seite. Und wenn er was macht, das wäre schön, wenn er uns da wieder folgen könntet bei Facebook. Weil ansonsten muss ich denen, ich sage jetzt hier kein Schimpfwort, auch noch Kohle in den Arsch schieben, damit ich meine Follower wieder kriege, die wir früher mal hatten. Könnt ihr uns einen Gefallen machen, geht da rein. Und dann werdet ihr auch eine ganz nette Kampagne zu unseren Album-Releases finden. Wir finden sie unterhaltsam, viele Leute finden sie auch unterhaltsam. Ja, schaut da einfach mal rein, ob das was für euch ist. Wenn ihr den Podcast gut findet, findet ihr das auch gut.
Und wenn ihr wissen wollt, warum das adoptierte Schwein, was ich also jetzt kürzlich adoptiert habe, auf den Namen Thomas hört, dann werdet ihr die Antwort nur da finden.
Da weiß ich noch nichts von.
So viel dazu. Aha. Thomas weiß da noch nichts von. Aber die Antwort werdet ihr da finden.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, Christian. Dann
ja.
Ja, okay, da muss ich gleich mal mit meinem Anwalt reden. Das ist nochmal eine neue Eskalationsstufe erreicht.
Eskalationsstufe.
Übrigens, wir nehmen heute auf am Tag vorm Release von unseren Singles. Am ersten Tag Heldautomat und Purwin und Kova. Concord, die kommen also morgen früh raus und da entscheidet es sich dann. Ich bin schon so gespannt, was wie funktioniert. Ja, genau.
Ich auch. So. Hört da mal rein.
Genau.
Lohnt sich. Kostet ja auch nichts.
Ja, genau. Jo. Hast du das Thomas das Schwein? Ist das so eine Klicksau? Also weißt du, ist die da, dass sie auf Tasten klickt für das Heldautomat-Video, bei Spotify die Plays hochzutreiben oder was macht die?
Nee. Die hat Gestalt. Also sie ist nicht virtuell.
Ah,
also,
okay.
Ne? Ja, sie existiert. Er
kann ja trotzdem mit ihrer Foto auf dem iPad immer wieder Play drücken.
Ja, das weiß ich nicht. Sie ist da, glaube ich, nicht so gelenkt.
Aha.
Weißt du?
Okay, ja, Schweine sind ja intelligent, also.
Ja, Schweine sind sehr intelligent.
Ja.
Also dieses Schwein speziell jetzt nicht, aber grundsätzlich schon.
Haben wir es ja wieder. Gut.
Ja. Wir hören uns die Tage hier alle.
Genau, in zwei Wochen wieder. Ne? Also,
gut. Und dann haben wir auch was Schönes für euch wieder vorbereitet. Ja,
gut.
Also, tschüss, ihr Lieben.
Ciao.